ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi, hallo. SWR 1, Leute, hallo und herzlich willkommen, Wolfgang Grupp.
Einen schönen guten Tag, Herr Dr. Tassi.
Sehr schön, dass Sie da sind. Besonders schön, Sie heute hier wieder zu sehen bei uns. Sie waren das letzte Mal vor 4 Jahren da. Das ist eine lange Zeit, haben Sie vorhin schon gesagt, ja. Auf dem Weg hierher. Da waren die Verhältnisse vor 4 Jahren, wenn Sie mal zurückdenken, bei Ihnen noch ganz andere, oder?
Ja gut, da war ich noch Inhaber der Firma Trigema. Und ich habe sie ja vor 2,5 Jahren verschenkt an meine Kinder. Aber es hat sich nicht viel geändert. Die Kinder haben mit mir 10 Jahre, als ich Inhaber war, 10 Jahre die Firma mitgeführt, waren mit mir in der Geschäftsführung. Und jetzt sind die Kinder Inhaber und ich bin immer noch da an meinem gleichen Platz. Und wir fragen uns gegenseitig und wir verstehen uns sehr gut. Und ich kann sicherlich auch aus der Erfahrung manchmal keinen allzu schlechten Rat geben. Und das nutzen meine Kinder.
Ja, wird ja noch viel nachgefragt, dieser Rat?
Ja gut, wir besprechen im Prinzip alles, auch das tägliche Geschehen. Wenn irgendwas Besonderes ist, dann wird das kurz gesagt und gemacht. So wie ich 10 Jahre mit den Kindern das machte, machen die das jetzt mit mir.
Ja, ich habe ja vorhin gesagt, 54 Jahre von 1969 bis 2024 haben Sie die Geschicke geleitet. Das stimmte gar nicht, ich kann ja nicht rechnen. Es sind 55. Ich wollte nur gucken, kann der Grupp das alles noch hören? Ja, er hört es noch und er hat mich auch gleich darauf, haben Sie mich gleich darauf hingewiesen. 55 Jahre waren es. Sie haben Anfang 24 das übergeben. Natürlich haben Sie das selbst entschieden, Herr Grupp, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ist es schwer gefallen?
Gut, ich möchte mal sagen, immer real gewesen und dass ich ewig lebe, das kann ich mir nicht einbilden und ich sag mal, wenn ich mit 82 Jahren dann an meine Kinder die Firma verschenke, dann kann man sicher nicht sagen, das war zu früh. Ich meine, ich muss wissen, ich werde älter und ich kann morgen plötzlich ein Problem haben oder sonst etwas, das weiß ich nicht. Und deshalb musste ich es, mit 82 war es sicherlich an der Zeit, dass ich irgendwann sage, meine Kinder kriegen die Firma geschenkt und jetzt haben sie die Hauptlast und ich bin noch beratend daneben tätig.
Mhm. Aber ist es schwer gefallen, trotz allem? Auch wenn es mit 82 vielleicht
so
Zeit
sagen,
war?
Es ist für mich gar nicht, ich habe gar nicht nachgedacht, schwer oder nicht. Das war meine Intention, dass ich rechtzeitig gesagt habe, okay, ab 1. Januar 82 gehört die Firma, das haben wir dann in 2023
haben wir es abgemacht, genau, 24.
Haben wir es besprochen und das hat man gemacht und ja.
Wie hat sich denn Ihr Leben seitdem verändert, seit dem 1. Januar 24?
Ja gut, es hat sich nicht groß verändert, es ist gleich geblieben. Ich gehe täglich in die Firma, nur selbstverständlich ist der Druck jetzt, dass ich die 100%ige Verantwortung habe, ist ein bisschen weg. Und deshalb kann ich auch eine Stunde länger schlafen. Früher bin ich um 6 aufgestanden, jetzt stehe ich um 7 auf und ich habe ein bisschen mehr Zeit für mich selber und ich muss nicht, es pressiert nicht überall und ich habe natürlich immer noch Termine, aber die sind natürlich, Gott sei Dank, auch ein bisschen weniger geworden.
Das klingt eigentlich alles so, als wäre Ihnen das alles sehr leicht gefallen und sehr angenehm gewesen, aber so war es doch gar nicht.
Ja gut, das war's ja. Das war ja von mir freiwillig gemacht, aber irgendwann kam dann über Nacht plötzlich natürlich, dich braucht man nicht mehr. Und das ist natürlich man beschäftigt sich dann damit. Und deshalb kam es zu meinem Suizidversuch, den ich aber sofort sehr bereut habe und sicher nicht wiederholen würde.
Im Juli 2025 kam die Nachricht aus Burladingen. Wolfgang Grupp ist ins Krankenhaus eingeliefert worden. Daran haben viele Menschen Anteil genommen. Grund war, und das ist erst viel später herausgekommen, Herr Grupp, dass Sie versucht hatten, sich das Leben zu nehmen. Können Sie mal so beschreiben, die Zeit vorher, wie ist es Ihnen da gegangen?
Ich hatte damit kein Problem. Mir ist es immer sehr gut gegangen. Und dann eben gibt's irgendwann in der Nacht, wo man theoretisch aufwacht und viel Zeit hat oder sich zu überlegen und so weiter, da kam mir das zum Bewusstsein, dass ich im Prinzip ja gar nicht mehr gebraucht werde. Ich habe die Firma verschenkt, ich habe alles abgegeben und im Prinzip braucht man mich nicht mehr. Und dann kam es zu diesem Kurzschluss. Ja. Ich bin ja nachts dann aufgestanden und meine Frau hat das dann irgendwo gemerkt, die war dann dabei. Und ja, aber es hat mich dann sozusagen etwas abgelenkt, den Schuss. Und ja, und dann ist es passiert. Aber das war ein gravierender Fehler. Den habe ich sofort sehr bereut, weil ich habe ja darunter auch mit Gehör und allem gelitten und so weiter. Aber gut, Fehler, die man macht, kann man nicht ungeschehen machen. Es ist so, aber wenn ich es nochmal zu tun hätte, würde ich es sicher nicht nochmal machen.
Dieses Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden, das steht wahrscheinlich im Gegensatz zum Gefühl, alles in den Händen zu halten und immer alles entscheiden zu können. Das ist wahrscheinlich etwas, das kann man gar nicht einschätzen vorher, wie das sein wird für einen selbst, oder?
Also gut, das Schönste im Leben ist nicht, sein Geld zu zählen den ganzen Tag, sondern das Gefühl haben, von anderen noch gebraucht oder gern gesehen zu werden. Es ist doch schön. Wissen Sie, wenn die Leute könnten ja auch bei mir sagen, jetzt kommt der Alte schon wieder, wenn der nur zu Hause geblieben wäre und so. Nein, man gibt mir in der Firma und auch meine Familie gibt mir das Gefühl, dass man mich gerne was fragt und ich aus meiner jahrzehntelangen Erfahrung, ob ich das beurteilen kann und man spricht mit mir und das ist schön. Das Schönste im Leben ist, das Gefühl zu haben, von anderen noch gebraucht zu werden.
Sie sitzen ja auch in der Firma noch, wenn ich es richtig verstanden habe, weil Ihre Kinder auch sagen, komm Papa, sitz bitte noch mit uns dort.
Ja gut, es war
weil
so,
viele fragen sich ja, muss der da jetzt noch sitzen? Sind doch jetzt also die anderen am Drücker.
Klar ist, als ich vor 2000...
24
die Firma verschenkt habe, dann ist klar, dass ich meinen Kindern gesagt habe, mein großer Schreibtisch im Großraumbüro, den werde ich selbstverständlich auch abtreten. Aber da gab es gar keine Diskussion. Spontan kam die Antwort, kommt nicht in Frage, du bleibst weiterhin da sitzen und so weiter. Und da sitze ich nach wie vor. Mein Sohn sitzt 8 Meter, glaube ich, rechts von mir und meine Tochter sitzt ein bisschen weiter 10 Meter weiter unten. Und wir sprechen zusammen. Und wenn jeder, der irgendwo heute noch eine Frage hat, wo er weiß, dass ich aus Erfahrung vielleicht was dazu sagen kann, kommt zu mir und spricht mit mir und alles. Auch wenn ich sage, ich habe einen Termin bei Herrn Dr. Attassi, da wird angefragt, dann kommt Frau Haderau, meine PR-Leitung, kommt und sagt, das wird angefragt und das wird gemacht und das wird besprochen. Es hat sich da nicht viel geändert. Mit Ausnahme, dass ich jetzt nicht mehr Inhaber bin, sondern das meinen Kindern gehört.
An der Stelle grüßen wir mal Frau Haderer und die ganze Familie. Die haben Sie unterstützt, eigentlich immer auch in der Zeit, als Sie abgegeben haben. Also haben Ihnen eben nicht das Gefühl gegeben, nicht gebraucht zu werden. Wann ist Ihnen denn mal aufgefallen, ich habe irgendwie negative Gefühle, da läuft irgendwas falsch, ich bin vielleicht auch ein bisschen depressiv?
Ja gut, das war sicherlich zum Zeitpunkt des Geschehens, wo ich dann versucht habe, mir das Leben zu nehmen. Da war das sicherlich eine Art Depression, aber die habe ich sofort bereut und fertig. Ich habe mich ja mehr selbst geschädigt, als ich Vorteile hatte und es waren ja nur Nachteile. Und ja, aber das gibt's mal im Leben, dass man einen Aussetzer hat und den hatte ich. Und den habe ich mir vielleicht selbst vorgemacht, dass ich wertlos geworden bin.
Eine seiner größten Lebensleistungen war es, dass er sich aus dem Geschäft zurückgezogen hat. Unternehmer Wolfgang Grupp ist bei uns in SWR 1 Leute. Und das Zitat, Herr Grupp, das ist von Ihrer Frau Elisabeth aus Ihrer Biografie. Teilen Sie diese Ansicht Ihrer Frau?
Gut, ich kann darüber nicht diskutieren, dass ich älter werde, das ist Tatsache. Und dass ich irgendwann die Firma abgeben muss. Und wenn ich sie mit 82 Jahren an meine Kinder abgegeben habe oder verschenkt habe, dann kann man nicht sagen, das ist zu früh. Das ist eher zu spät. Und es hat sich dann nicht viel geändert, mit Ausnahme, dass jetzt die Kinder Inhaber der Firma sind und ja, mit mir zusammen im Büro sind und man sich gegenseitig befragt oder das. Und ich habe ja sicherlich noch Erfahrungen, die meine Kinder gerne nutzen. Und früher war es eben so, dass meine Kinder, mir hat die Firma gehört und meine Kinder haben mit mir gearbeitet.
Ja. Für Sie war es schwierig, das haben wir gerade besprochen. Sie sind dann in eine sogenannte Altersdepression gekommen. Das ist eine depressive Erkrankung, typischerweise ab 65. Betrifft übrigens jeden und jede Zehnte ab 65 in Deutschland. Wahrscheinlich mit ansteigendem Alter, Tendenz steigend. Und die Dunkelziffer, gerade bei Menschen, die im Pflegeheim wohnen, die dürfte noch viel höher sein. Wenn es dann mal so ruhiger ist, um Sie herum geworden ist, haben Sie dann auch mal gemerkt, da stimmt was nicht mit?
Nein, das war, ich habe diesen Fehler gemacht damals, jetzt ja, vor okay. anderthalb Jahren, aber danach ist es ruhiger geworden. Aber ich möchte mal sagen, ich bin ja auch älter geworden. Und die Hektik, die könnte ich vielleicht gar nicht mehr so ertragen, wenn ich nachschaue, was ich alles gemacht habe, noch mit 75 oder mit 70, dann weiß ich nicht, ob ich diese Hektik heute noch ertragen würde. Also dass es weniger Hektik ist, kommt mir sehr entgegen.
Weil als Ursache dafür wird ja auch oft angegeben, dass man eben den Verlust der beruflichen Rolle sehr spürt. Karin Ruhoff schreibt uns zum Beispiel, SWR1-Hörerin, ich höre gerade ihre Sendung, hatte das gleiche Problem, nachdem ich nach 40 Jahren meine Bäckerei übergeben habe, bin danach depressiv geworden. Zitat, das ist furchtbar, aber ich habe mich auch wieder aufgerappelt.
Das ist richtig. Bei mir war es kurzfristig, sozusagen in einem Tag, aber ich habe mich danach sofort natürlich wieder entsprechend zurechtgemacht.
Gab es denn andere Faktoren? Also ich meine, Sie gelten ja als sehr, sag ich mal, als einer vom alten Schlag, zuverlässig, Ihr Wort zählt was. Sind es manchmal so äußere Umstände, dass Sie sagen, die Welt ist völlig verrückt geworden, was Sie vielleicht auch ein bisschen angreift?
Ja gut, das ist eine Automation. Ich sag mal, wie sie bei mir gäbe es nie einen Krieg. Ich habe nie Langzeit gestritten mit jemand. Ich habe mich auseinandergesetzt und deshalb verstehe ich nicht. Ich war ja da erst und bei den ersten Unterstützern von Sarah Wagenknecht, als der Krieg in der Ukraine anfing und man gesagt hat, warum spricht man? Man müsste mit Putin sprechen und nicht Krieg führen. Und er hat ja Standing Ovation im Bundestag bekommen und wir haben billiges Gas gehabt und alles. Ich verstehe solche Dinge nicht. Bei mir gibt es keinen Krieg, bei mir gibt es eine harte Auseinandersetzung und dann gibt man sich die Hand. Und so muss es sein.
Sie sind auch ein ziemlich ordentlicher Mensch und ziemlich gut organisiert.
Das ist richtig. Ich kann mein ganzes Leben in Fotoalben darstellen. Da habe ich alles irgendwann von der Geburt bis heute eingeklebt und so weiter. Und ich kann auch in meinen Kalendern, die ein bisschen größeren Platz haben pro Tag, habe ich auch mein Leben irgendwo niedergeschrieben. Weil es ist ganz interessant zu sehen, was war heute vor einem Jahr oder was war vor 10 Jahren. Und das ist mal ganz interessant, das Leben wieder Revue passieren zu lassen.
Wie oft machen Sie das?
Ach Gott, das kann sein, dass ich sehr, wenn ich im Büro sitze, dann liegen die letzten paar Jahre als Kalender neben mir. Und wenn ich jetzt wissen will, was war heute vor einem Jahr, war da auch so schlechtes Wetter oder war das oder jenes, dann gucke ich rein und dann sehe ich, ach, da war ich ja hier und es steht sicherlich, wenn ich es noch erlebe in 1 oder 2 Jahren, dann steht da drin, da war ich beim Dr. Atassi.
Das steht dann da in Ihrem...
Das notiere ich natürlich selbstverständlich, dass ich heute ein Gespräch bei Ihnen hatte.
Dann sage ich Ihnen mal, wann Sie das letzte Mal bei uns waren. Da können Sie da auch nochmal in den Kalender schauen, ob es da auch drin steht. Aber wird wahrscheinlich
das
auch
da drin. Das steht 100%
drin. Irgendwann 2022. Sowas wie Chaos, Unordnung, wenn es ungeordnet zugeht, macht Ihnen sowas auch Angst?
Also bei mir ist alles geordnet. Da gibt's egal, ich sag mal, schon als Junggeselle, ich war ja 46 Jahre Junggeselle und ich hatte alles geordnet. Und ich habe ein Haus gebaut, geplant, gezielt. Ich hatte Damenschlafzimmer, Herrenschlafzimmer, weil ich habe auch Damenbad und so weiter. Ich habe gesagt, okay, ich habe natürlich viele ab und zu als Junggeselle natürlich auch mal Bäder von Frauen gesehen. Aber da habe ich gesagt, den Saustall tue ich mir nicht an. Bei mir muss es geordnet sein und mein Bad ist ausgeräumt. Da steht alles perfekt da. Ich bin sehr ordentlich.
Was machen Sie denn? Ganz wichtig. Was machen Sie denn, Herr Grupp, wenn jemand von außen Unordnung in ihr Leben bringt?
Gut, bei mir, der kann das von außen versuchen, aber er kriegt es nicht durch. Ich bin zuverlässig. Wenn Sie sagen, wir haben den Termin, dann sage ich den Termin ab oder zu. Und wenn ich ihn zugesagt habe, dann ist es auch bindend, dass ich pünktlich bin. Und das gehört bei mir dazu, dass ich das, was ich von anderen verlange, natürlich selber auch vormache.
Die Altersdepression betrifft sehr, sehr viele Menschen. Wolfgang Grupp, Trigema-Chef und Inhaber über 55 Jahre gewesen, ist heute bei uns. Und Sie sind für viele Vorbild, Herr Grupp. Ich glaube, jemand, an dem sich die Menschen orientieren. Und sicherlich haben viele, die auch mal depressive Gefühle hatten, niemals gedacht, dass es so einen starken Menschen wie den Grupp auch treffen kann. Was würden Sie denn anderen Menschen raten, die solche Gefühle haben, depressive Gefühle, die sich schlecht fühlen, vielleicht weil sie aus dem Beruf ausgeschieden sind oder aus anderen Gründen?
Gut, man muss sich mit der Tatsache abfinden, da gibt's keine Diskussion. Ich sag mal, dass ich Inhaber war, das ist klar, aber dass ich jetzt nicht mehr Inhaber bin, das muss ich vor Augen führen. Und dann gibt es ja andere Dinge. Das ist natürlich schön, wenn man dann das Gefühl hat, dass die Familie oder die Freunde oder dass die einen noch gerne sehen und einen brauchen und um Rat fragen. Das ist natürlich die Frage, was man hat man gemacht? Wird man noch gefragt oder so? Wenn ich natürlich sage, ich war in Hamburg und ich bin jetzt in Bollerdingen, dann ist natürlich schwieriger, dann kann man mich nicht mehr so viel fragen. Aber ich hatte eben das Problem, oder ich rate natürlich jedem, dass wenn er irgendwo ausscheidet und outert, dann ist es ja klar, wenn er dort noch in der Gegend lebt, dann hat er sicherlich viele Ansprechpartner, die ihn gerne noch was fragen.
Wie ist denn das zu verstehen jetzt mit Hamburg und Bollerdingen? Haben Sie mal überlegt, Bollerdingen zu verlassen?
Nie. Da bin ich geboren. Und da habe ich meine 4 Jahre Volksschule gebracht, dann war ich im Internat und dann habe ich studiert und war in Köln. Da war meine erste Heimat Köln und die zweite Heimat Bollerdingen. Aber dann bin ich selbstverständlich zurück in die Firma und das ist meine Heimat und ich würde für viel Geld meine Heimat nicht verkaufen.
Sie haben sich dann aber nach dem Tiefpunkt im Juli letztes Jahr auch ein bisschen zurückgezogen. Natürlich, Sie haben schon auch eine Therapie angefangen und machen das mit Medikamenten jetzt. Da gab es bestimmt auch eine Hemmschwelle zu sagen, ich mache das jetzt bei Ihnen oder war das?
Ja gut, ich bin gewohnt zu folgen und da hat man mir gesagt, ich sollte das nehmen und das habe ich gemacht und das mache ich jetzt noch, dass ich eine Tablette am Tag nehme und die wird mir geben. Ich habe neulich zu meiner Frau gesagt, wie lange noch? Da sagt ja, ich würde es noch ein bisschen nehmen. Und das ist selbstverständlich, dann nehme ich es noch ein bisschen, aber das ist erledigt dann.
So, Sie sind also gewohnt zu folgen.
Ja, selbstverständlich, das ist auch gut so. Ich sag mal, auch in meiner Firma, wissen Sie, ich habe Leute, die natürlich Fachleute sind in der Abteilung, wo sie sitzen. Und wenn die was von mir wollen, dann habe ich das immer gemacht. Und das ist ja ganz interessant. Ich habe generell den Fachleuten, die dann entsprechende Abteilungsleiter waren, da habe ich den, wenn die was wollten, habe ich das gemacht. Weil damit hatten die Verantwortung. Also als Beispiel, ich bringe gerne das Beispiel, wenn wir auf einer Messe waren und dann sollte eine neue Maschine gekauft werden und dann wollte der Abteilungsleiter dieser Abteilung, der wollte meistens die teuerste Maschine. Und ich wollte eher vielleicht eine billigere. Nein, dann habe ich die teuerste Maschine gekauft. Und damit habe ich die Verantwortung auf diesen Mitarbeiter gegeben. Und wenn die teuerste Maschine ein Problem gehabt hätte, dann wäre er nachts unter der Maschine gelegen und hätte versucht, sie zu reparieren, weil er mir nicht zugeben wollte, dass seine Maschine, die er partout wollte und die teuerste war, ein Problem hat. Also ich gebe gerne die Verantwortung ab und die Probleme und überlasse das den Mitarbeitern und folge denen dann auch.
Jetzt auch mit der Digitalisierung, die jetzt auch in Ihrer Firma ankommt, weil Sie halten Kinder ja nichts von Computern, bekanntermaßen.
Ja, ich habe keinen Computer und nie einen gehabt und brauche ich auch nicht, aber ich weiß vieles auswendig, wo andere im Computer nachgucken müssen.
Ja, Ihr Sohn hat mal gesagt, Sie sind sowas wie ein menschlicher Computer. Sie haben das alles im Kopf, Sie disponieren ja auch immer noch.
Ja, die Produktionsplanung, ja.
Donnerstagvormittag, 11:12, SWR1, Leute mit Unternehmer Wolfgang Grupp. Und vielleicht eines mal kurz zur Einleitung. Wir haben jetzt in der vergangenen Stunde viel über Depressionen auch gesprochen. Wenn Sie oder Ihr depressive Gedanken habt, bei uns auf der Webseite gibt es Hinweise dazu und auch eine Nummer, die man in diesem Fall erreichen kann. Das ist der Hinweis auf swr1.de. Jetzt aber anderes Thema. Herr Grupp, Sie haben Ihren Betrieb übergeben, das haben wir schon besprochen. Sie sehen das gerne, dass Ihre Kinder das jetzt machen. Das war bei Ihnen auch eine Selbstverständlichkeit. Sie haben ja auch vor inzwischen 57 Jahren den Betrieb von Ihrem Vater übernommen. Gibt es so ein paar Prinzipien, wo Sie sagen würden, die sind auch für meine Kinder unverrückbar, die haben zwar jetzt den Hut auf, aber das sind Dinge, die dürfen die nicht ändern.
Das gibt es nicht, aber das ist selbstverständlich, dass das, was ich 55 Jahre sozusagen vorgemacht habe und den Wandel der Zeit mitgemacht habe. Ich habe ja vieles geändert im Laufe der Zeit. Ich musste mich ja anpassen. Das ist für meine Kinder selbstverständlich und die müssen den Wandel der Zeit mitmachen. Das ist ganz klar. Aber wenn sie jetzt gravierend was ändern würden, was ich vorher ordentlich eingerichtet habe. Das würden Sie sicher nicht machen, ohne dass man darüber spricht. Und warum? Und wenn Sie mir das begründen und sagen, aus diesen Gründen müssen wir das machen, die Zeit verändert sich ja auch, dann ist das selbstverständlich, dass das geändert werden muss.
Also Sie würden jetzt beispielsweise auch, ich weiß ja, dass Sie ein großer Verfechter der Rechtsform KG sind, also dass Sie als Einzelunternehmer, Sie als EK oder Ihre Kinder jetzt als KG, dass die mit ihrem persönlichen Vermögen haften. Wenn jetzt Ihre Kinder sagen, haben wir keine Lust mehr drauf, Bonita und Wolfgang Junior sagen, wir machen jetzt eine GmbH. Was sagen Sie dann?
Dann, das würde ich, muss ich ja akzeptieren. Ich habe die Firma verschenkt und meine Kinder könnten sie auch verkaufen, theoretisch. Das müsste ich auch akzeptieren. Ich habe sie ja verschenkt. Aber ich war stolz, dass meine Kinder selbstverständlich eine KG, also EK, fortgeführt haben, weil sie zu zweit sind. Und dass sie, das heißt, dass sie für das, was sie tun, auch mit ihrem Privatvermögen haften.
Warum hängen Sie so an dieser Rechtsform?
Weil das den ehrbaren Kaufmann auszeichnet. Das heißt, es kann ja nicht sein, dass ich sage, solange es gut geht, kassiere ich. Und wenn es schlecht geht, dann mache ich schnell Insolvenz und dann geht es munter weiter. Das hat mit meinem Rechtsverständnis nichts zu tun. Ich bin verantwortlich für alles, was in der Firma geschieht. Ich habe mir hat sie gehört, ich habe entschieden. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, die praktisch negativ ist, dann muss ich sie auch als erster selbst ausbaden und kann nicht meine Mitarbeiter sie ausbaden lassen oder aber meine Kunden oder meine Lieferanten oder...
Würden Sie das flächendeckend so anwenden wollen auf alle Firmen? Weil man sagt ja immer, wenn man global zum Beispiel tätig ist, dann kann man das ja so nur schwer aufrechterhalten mit dem Einzelkaufmann.
Ich würde das freilassen. Ich lasse jeden frei, was er macht. Nur würde ich die persönliche Haftung übernehmen, würde ich steuerlich begünstigen. Und das sind dann eher die kleineren Betriebe oder die mittelständischen Betriebe oder so weiter. Und wenn ich einen Konzern aufbauen würde und sage, Trigema ist jetzt international tätig, ja gut, dann muss ich halt etwas mehr Steuern bezahlen, weil ich eben nicht mehr die persönliche Verantwortung und Haftung habe. Ist doch eine logische Geschichte. Vollkasko, wenn Sie sagen, ich mache Vollkasko, versichere ich mich, dann zahlen Sie mehr, ob Sie das je in Anspruch nehmen, die Versicherung, oder nicht. Und wenn Sie sagen, nee, ich mache Selbstbeteiligung, dann je nachdem ist die Prämie anders.
Also Sie haben ja gesagt, über die Zeit, da mussten Sie immer wieder Ihre Firma mal anpassen. Sie haben lange auch Klamotten oder T-Shirts verkauft, die gar nicht das Label Trigema hatten, sondern früher bei den großen Versandhäusern. Dann war es
Immer mit Trigema.
War immer mit Trigema?
Immer das, ja, als ich in die Firma kam, haben wir Hausmarke gemacht für Kaufhof, Karstadt. Und die hatten da als Hausmarke dann das Etikett Unterwäsche Elite oder so. Aber das habe ich ja dann sehr schnell aufgehört und habe dann die Marke Trigema eingerichtet. Und dann wollte jeder natürlich, auch Aldi, der mal 36 Millionen Jahresumsatz hat Trigema-Etikett gemacht.
Ja, sie mussten sich... Gut, okay. Aber sie mussten sich über die Zeit verändern, immer wieder, weil die Umstände sich geändert haben. Zum Beispiel, weil Aldi auch irgendwann nicht mehr als Handelspartner in Frage kam.
Ja.
Was müssten ihre Kinder, oder was muss, die,
die
was muss sich jetzt verändern?
Die müssen die Zeit mitmachen und die müssen...
Wie sieht der aus in der Textilindustrie? Weil sie sind ja die Einzigen...
Man muss Augen auf und Ohren auf. Und ganz klar, ich muss sehen, wie auch draußen, was die T-Shirt und Mode und was alles ist, das muss ich erkennen und muss mir dann eben das, was für uns am passenden ist, muss ich herauspicken. Und so muss ich erkennen, dass im Prinzip haben ja unsere Kunden versagt. Das muss ich ganz offen gestehen. Die Textilproduktion, wir hatten in Bollardingen 26 Textilfabrikanten. Und wer mehr Mitarbeiter hatte, war reicher. Und 25 sind Konkurs gegangen. Aber warum sind sie in Konkurs gegangen? Weil unsere Kunden versagt haben. Wenn man dran denkt, wenn sie noch dran denken, sie sind noch jung, aber wenn sie ihre Eltern fragen, Kaufhof, Karstadt, Kaufhauskönige, Frau Schickedanz, Quelle, Fürth oder Neckermann, das sind Könige gewesen und die haben Konkurs gemacht. Das war nicht vorstellbar. Und dann sind wir gewandelt von den SB-Kunden. Und dann, als die dann auch billig kauften, war ich bei den Discountern, Aldi und Lidl und so weiter. Und als ich mit Aldi mal 36 Millionen Jahresumsatz gemacht habe, dann hat der Einkäufer mich zum Gespräch nach Essen, das war Aldi Nord, hat für Süd mitverhandelt, gebeten und hat gesagt, Herr Grupp, jetzt haben wir durch Trigema Qualität bekommen. Aldi war früher billig, aber auch qualitativ nicht so anspruchsvoll. Und heute hat Aldi einen tollen Qualitätsnamen. Wenn man bei Aldi kauft, sind das Qualitätsprodukte. Und diese Qualitätsprodukte hat er bei uns, hat er mir gesagt, wir haben jetzt 6 Jahre Trigema-Etikett im Textilien gehabt und damit haben wir uns einen Qualitätsnamen geschaffen. Und jetzt möchte ich eigenes eine Etikett. Dann habe ich gesagt, das ist kein Problem, ob ich Trigema einnähe oder Aldi einnähe, ist egal. Aber dann wollte er einen Preis, den ich wusste, den kann ich nicht machen. Und dann habe ich mich bedankt für 6 Jahre Top-Zusammenarbeit. Wir sind Freunde geblieben. Und dann bin ich ans Autotelefon, weil Handy gab es damals noch nicht, und habe zu Hause angerufen und habe gesagt, jetzt ist es endgültig Schluss. Wir haben die Kaufhauskönige beliefert, die Versandhauskönige, die SB-Könige, dann die Discount-Könige. Und jetzt ist aus, jetzt ist auch das vorbei. Jetzt muss ich nicht nur produzieren, sondern ich muss meine Produkte auch noch selber verkaufen. Dann haben wir eigene Geschäfte gemacht. Ja. Aber das ist meine Aufgabe, diesen Wandel zu erkennen.
Ja, in Burladingen, da gab es mal eine riesige Textilindustrie. 26 Textilbetriebe waren es mal, allein dort. 25 sind Konkurs gegangen, einer ist noch da. Und Sie haben mir gerade erzählt, wie Sie es in der Vergangenheit immer wieder gemacht haben. Wolfgang Grupp, 55 Jahre lang waren Sie sozusagen derjenige, der die Entscheidungen getroffen hat bei Trigema. Jetzt hat sich die Firma ja wahnsinnig weiterentwickelt. Wenn man heute mal, ich erlaube mir mal zu sagen, vom etwas angestaubten Image von früher ist jetzt ja wirklich, hat man sich verabschiedet. Es gibt modische Schnitte und. Und auch die Wertschöpfung bleibt bei Ihnen. Es gibt auch Kritik bei Ihnen immer wieder an gewissen Dingen. Aber worauf kommt es denn jetzt an, dass man sich als einer, der sagt, ich stehe dazu, ich produziere in Deutschland und wenn ich Ihre Kinder richtig verstehe, Wolfgang Junior und Bonita wollen das genauso weiterführen. Was müssen die jetzt tun, damit es weitergeht?
Das Wichtigste ist, dass sie den Wandel der Zeit erkennen und das mitmachen, was draußen irgendwo gezeigt wird oder vorgemacht wird. Und das habe ich ja auch so gemacht. Ich habe ja immer auch früher, ich sag mal, wenn die Schnitte normal geblieben sind, habe ich sie nicht verändert. Wenn sie aber im Prinzip kürzer oder länger wurden, dann musste ich die T-Shirt, geben mir meine Leute natürlich vor, weil die gehen ja auf Messen und sagen, das und das und das kommt. Und das wird immer entsprechend gemacht. Gut. Und das ist im eigenen Interesse so, dass wir den Wandel der Zeit rechtzeitig erkennen und mitmachen.
Das können andere auch, sage ich mal, den Wandel der Zeit erkennen. Wie reagieren Sie denn auf die Rahmenbedingungen? Die Energiepreise sind hoch, die Kaufkraft sinkt. Und Daniel Gerstner aus Heddesheim, der fragt zum Beispiel, mich würde interessieren, wie Herr Grupp zur überbordenden Bürokratie in unserem Land steht und welchen Rat er hier an die Politik richtet.
Ja gut, ich meine, die überbordende Bürokratie wird kritisiert, aber ich sag mal, die Frage ist, ob ich natürlich auch alles so mitmache. Ich merke das nicht, dass so eine Riesenbürokratie bei uns ist, weil wir machen Statistiken und Zeug und alles. Das wird nicht so groß jetzt bewertet.
Also wird das aufgebauscht mit der Bürokratie, weil wir reden ja seit Jahren über nichts anderes, dass die Wirtschaft
da anfängt. Sie müssen mir mal sagen, was heißt Bürokratie? Was kommt da aufs...
Naja, gestern wurde der Koalitionsvertrag zwischen Grüne und CDU, die neue Landesregierung, verabschiedet. Da ist jetzt zum Beispiel davon die Rede, dass alle Berichtspflichten wegfallen sollen.
Ja.
Berichtspflichten. Ist das ein Teil der Bürokratie?
Ja, was hatte ich für Berichtspflichten? Sie müssen mir sagen, was...
Sagen Sie es mir.
Bitte?
Sagen Sie es mir. Ich sitze nicht bei Trigema, Sie sitzen
nein,
bei Trigema.
Aber wenn ich jetzt Berichtspflichten gehabt hätte, nehmen wir an, wir müssen jetzt sagen, dann ist die Frage, ob ich das sehr aufbausche oder ob ich das sehr knapp fasse und weiterreiche. Das ja. Guckt sowieso keiner an. War ich immer sehr großzügig. Wenn also Leute zu mir kamen, früher schon, vor 40 Jahren, und gesagt haben, das sind Statistiken, dann hat er so beschwert, was er alles ausführen muss. Dann habe ich gesagt, geben Sie mir das Ding her. Da habe ich überall Zahlen reingeschrieben und habe abgegeben, weil ich gesagt habe, es guckt sowieso keiner an.
Also Sie sagen, es kommt eigentlich mehr auf die Unternehmerinnen und Unternehmer an, weniger auf die Rahmenbedingungen. Man muss dann sich nach der Zeit richten und man darf auch nicht trauern, wenn mal was wegfällt, sondern muss dann was Neues versuchen.
So ist es. Genau, man muss anpassen und muss also nicht alles aufs i-Tüpfchen, aufbauschen.
Also haben wir zu wenig gute Unternehmerinnen und Unternehmer?
Das kann ich nicht beurteilen. Wir haben sicher Top-Unternehmer und Unternehmerinnen, die alle gut sind, aber das kommt auf den einzelnen Betrieb drauf an. Ja? Und es gibt Leute, die machen Insolvenz und andere in der gleichen Branche existieren weiter. Dann kann das nur am Kopf der Firma liegen oder dass die Fehlentscheidung getroffen haben. Eine Insolvenz gibt's nicht. Nicht, weil irgendwie der Staat was ich gemacht hat, sondern immer, weil man rechtzeitig den Wandel der Zeit nicht erkannt hat und, ich sag mal, Fehlentscheidungen getroffen hat.
Ist Deutschland noch ein guter Wirtschaftsstandort?
Dürfen Sie mich nicht fragen. Ich bin in Deutschland geboren und habe eine Verpflichtung gegenüber meinem Heimatland. Weil ich sage jetzt mal, hier auch meine Mitmenschen haben ja ein Recht auf Arbeitsplatz. Und für die bin ich verantwortlich. Und das muss ich machen. Bevor ich im Ausland Arbeitsplätze schaffen würde, dann habe ich nie gemacht. Ich habe immer meine Verpflichtung gegenüber meinen Mitarbeitern gesehen und habe meine Heimat gesehen. Da habe ich eine Verpflichtung. Hier lebe ich. Und Bollardingen und Umgebung, die müssen davon profitieren und nicht das Ausland.
Wolfgang Krupp ist bei uns in SWR 1. Leute, ein Mann, den man eigentlich nicht vorstellen muss. Sie sind eine Marke für sich, das wissen Sie auch. Für die, die es nicht wissen, 55 Jahre lang war er das Gesicht von Trigema und sind Sie heute ein Stück weit auch noch. Viele, viele Fragen der SWR 1 Hörerinnen und Hörer haben uns erreicht. Und ich fange mal mit einer an, die ich selber auch gestellt hätte, von Marco aus Sindelfingen. Danke dafür. Er sagt nämlich, ich finde es interessant, wie Herr Grupp von Wandel und Anpassung spricht, aber gleichzeitig sich gegen einen PC wehrt und damit ja auch gegen die Digitalisierung. Wie passt das für Sie zusammen, will er wissen?
Ich bin kein Gegner von Digitalisierung, weil ich kann sie nicht verhindern. Aber ich brauche sie selber nicht machen. Ich habe keinen Computer und nicht. Das machen meine Mitarbeiter. Und ich sage mal, selbstverständlich müssen wir mit der Zeit gehen und müssen natürlich auch die Digitalisierung, kann ich ja nicht sagen, die geht an Trigema vorbei. Wir sind mittendrin und wir müssen das machen und müssen alles digital machen, was digital machbar ist und was Zeitersparnis bringt. Mhm. Aber ich selber muss jetzt deshalb nicht unbedingt am Computer sitzen und alles reinhämmern.
Ja, aus Emmendingen kommt eine Frage von Ralf. Oh, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Duitschkers, an Herrn Grupp. Kann es sein, dass es ziemlich schwierig ist, mit Ihnen zusammenzuleben, will er wissen, und zu arbeiten? Können Sie denn auch mal fünfe gerade sein lassen? Das ist eigentlich der Kern der Frage.
Wenn er recht hätte mit seiner Meinung, dass es sehr schwierig ist, mit mir zusammenzuarbeiten, dann hätten wir nicht Mitarbeiter, die Lehrling bei uns waren und die nach 50 bis zu 51 Jahren dann mit 65 in Rente gehen. Mit mir kann man klar gut zusammenarbeiten. Nur bin ich einer, der die Kompliziertheiten nicht mag und es auf einfachen Nenner bringen. Und jeder, der mit mir kompliziert redet, der muss sich ein bisschen anstrengen. Dann werde ich ihm sagen, jetzt reden Sie mal ein bisschen einfacher.
Sie mögen es gerne einfach. Sagt Ihnen der Name Karl-Josef Schoser was?
Ja, selbstverständlich. Der ist 48 Jahre bei mir Strickmeister gewesen und hat bei uns gelernt. Also, und das sind Mitarbeiter, die ich hochschätze und den haben wir jetzt in Ruhestand verabschiedet.
Ja, wissen Sie, warum ich den jetzt bringe? Weil der hat nämlich Folgendes gesagt. Der hat gesagt, zum Thema Digitalisierung, der hat nämlich bei Ihnen einen Arbeitsvertrag nie gehabt. Das war gelebte Praxis, ist auch rechtlich in Ordnung. Wenn ich von Herrn Grupp etwas schriftlich brauche, dann verlasse ich die Firma.
Ja. Ein Mann, ein Wort, ist generell, und das wissen meine Mitarbeiter, wenn mir ein Mitarbeiter sagt, Herr Grupp, Sie haben mir versprochen, dass Sie meinen Lohn anheben, und dann sage ich, wann habe ich, ja, da, und sage ich, wenn das so ist, dann werde ich das auch machen. Ein Mann, ein Wort, und das ist ganz wichtig als Vorgesetzter, dass die Mitarbeiter wissen, wenn etwas zugesagt wird, dann wird es auch eingehalten.
Am Montag haben wir sehr persönliche Fragen gekriegt. Wir haben nämlich über unseren WhatsApp-Kanal unserer Gemeinschaft die Chance gegeben, über einen sogenannten Fragensticker ein paar Fragen an Sie einzuschicken. Da ist viel gekommen, zum Beispiel von Hans Nau, der möchte von Ihnen wissen, was bedeutet für Sie Glück?
Glück ist jetzt nicht, dass ich im Lotto Glück habe, ich spiele kein Lotto oder was, aber Glück ist, dass man irgendwo, dass gewisse Probleme an einem vorbeigegangen sind und dass ich mich glücklich schätze, dass ich vielleicht die und die Krankheit nicht gehabt habe oder Corona oder sonst etwas. Also Glück ist ein Zufallsprinzip und es gibt Leute, die etwas mehr Glück haben und andere etwas mehr Pech. Und die, die mehr Pech haben, sind zu bedauern, weil natürlich mehr Glück haben ist angenehmer.
Also kann man für sein Glück eigentlich selber nichts?
Man trägt sicher viel dazu bei. Also ich sag mal, wenn einer weniger Krankheiten hat, dann kann es auch an einem selber liegen, weil man sich ein bisschen in Acht genommen hat. Und ich sag mal, ob das zu viel Essen oder das oder jenes, und auch ein bisschen Bewegung gehabt hat. Also man ist für sein eigenes Glück, kann man sehr viel dazu selber beitragen. Aber manches ist auch eine glückliche Situation, die man bekommen hat.
Michael Dufresne möchte wissen, haben Sie durch Ihren Suizidversuch etwas an Ihren Lebenseinstellungen verändert?
ich habe an meinen Lebensanstellungen im Prinzip nichts verändert, sondern ich habe mich also ein bisschen natürlich, ich habe das sofort sehr bedauert, weil ich ja sehr viele Nachteile habe. Ich habe rechts ein bisschen weniger Gehör, höre ich etwas schlechter, aber Fehler macht man und daraus muss man lernen und ich habe daraus gelernt, dass das alles nichts bringt. Ich muss mein Leben leben und wann es beendet wird, bestimmt ein anderer.
Nochmal eine Frage von Carmen, die fragt, hallo Herr Grupp, wir sind selbst ein Unternehmer-Ehepaar und werden unseren Betrieb in 2 bis 3 Jahren abgeben. Haben Sie mit der Übergabe der Firma so lange gewartet, weil Sie Angst vor Langeweile hatten oder weil Sie der Nachfolgegeneration zu wenig zutrauen?
Nein, ich habe mit meinen Kindern ja 10 Jahre gemeinsam gearbeitet und da war ich Inhaber und meine Kinder waren sozusagen angestellt in der Firma und dann habe ich irgendwann erkannt, dass ich auch nicht ewig lebe und ich habe mit 82 die Firma an meine Kinder verschenkt, aber das kann man als zu spät oder nicht. Es war nie ein Verlangen von meinen Kindern, weil das die gleiche Position ist. Ob sie Inhaber sind oder ob sie Kinder sind und ich der Inhaber bin, das spielte keine Rolle. Sie hatten die gleiche Freiheit, sie hatten die gleiche Entscheidungsdings. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist es Zeit, ich bin 82 und ich verschenke die Firma an meine Kinder. Und dann haben sie sie übernommen, weil ich ja auch nicht wissen konnte, ob ich vielleicht nicht ein halbes Jahr später schon todkrank bin oder sonst was. Mhm. Oder noch lebe.
Ja, da schließe ich gleich die Frage noch an. Die letzte jetzt für diesen Teil, Karin Spindler. Haben Sie die Befürchtung, dass Ihre Kinder das Unternehmen irgendwann nicht mehr in ihrem Sinn fortführen werden? Vor allem, was die Fürsorge für die Mitarbeiter angeht.
Das glaube ich nicht. Die Kinder sind so erzogen oder haben das, kennen das so. Und so wie ich meine Kinder kenne und wie ich sie sehe, wie sie auch sind, dann glaube ich, die Prinzipien, die ich hatte, führen sie alle weiter. Und ich glaube nicht, dass sie meinen, jetzt müssten sie alles anders machen. Weil ich habe es ja 55 Jahre gemacht, den Wandel der Zeit rechtzeitig erkannt. Und so ganz schlecht scheine ich es ja nicht gemacht zu haben, wenn ich der Letzte in der Textilproduktion bin, der noch in unseren Bullerdingen noch da ist.
Ja, wir haben noch mehr Fragen an Unternehmer Wolfgang Grupp. Letzte Runde, um die zu stellen. Es sind schon sehr viele da, auch sehr viele Bekundungen an Sie, meist positiver Art. Die kann ich schon mal zusagen. Werden alle weitergereicht, vorlesen können wir hier nicht. Das sprengt den Rahmen. Erwin Strammer würde interessieren, der kommt aus Pforzheim, was Herr Grupp in seiner Freizeit macht und welche Hobbys er hat. Wir haben es ja gerade erfahren, die Jagd und die Waffe haben Sie abgegeben, den Jagdschein nutzen Sie nicht mehr.
Ich war begeisterter Jäger, das war meine Hauptleidenschaft und dann bin ich natürlich auch ein Sonnenanbeter gewesen. Ich war im Urlaub in Ibiza oder war in Fernost oder ich habe immer Urlaube gesucht, wo ich die Sonne genießen konnte. Aber ansonsten Hobbys war, außer Jagd, hatte ich jetzt keine großen.
Peter Kemmer aus Schwäbisch Hall, der möchte wissen, ist Herr Grupp auch VfB-Fan? Ich weiß ja, dass Sie mit Trigema, glaube ich, den KfC Uerdingen mal gesponsert haben und Hertha BSC, das ging aber im Streit auseinander. Sind Sie VfB-Fan?
Also, ich bin kein VfB-Fan, ich habe gar kein Fußball, mit Fußball nichts zu tun, hatte ich auch früher nicht, aber wir haben 13 verschiedene Bundesliga-Vereine, erste Bundesliga-Vereine haben wir und als Werbung genutzt.
Waren denn die zwei auch dabei, die ich gerade genannt habe?
KfC VfB Uerdingen, nie.
Aber der VfB nicht, ne?
Nein, der VfB nicht. Ja. Und wer war der zweite?
KfC Uerdingen hatte ich genannt.
Und Uerdingen waren wir
und
mal
Hertha
Sponsor.
BSC.
Und?
Hertha BSC.
Hertha
Berlin.
BSC waren wir ja auch Spender. Und ja. Dann muss ich ganz, soll ich es erzählen?
Ja, bitte.
Dann muss ich ganz offen gestehen, dann wir haben Hertha BSC, ich wollte einmal Hertha BSC als auf der Brust sein, weil das war, Berlin wurde Hauptstadt und dann habe ich bei Hertha BSC einen Vertrag unterschrieben und habe den Höchstbetrag, der damals in der Bundesliga für Trikotwerbung gezahlt wurde, haben die 700.000 D-Mark verlangt. Das habe ich gemacht, weil ich Hertha BSC, die Hauptstadt, das wollte ich machen und habe ich dann auch gemacht. Und dann hatten die nach einem Jahr, und da hatten wir immer erste Bundesliga, 700.000. Und wenn sie absteigen, war für mich der Vertrag erledigt. Und dann wollte aber Hertha BSC, dass sie auch in der zweiten Bundesliga, weil das brauchten sie für ihre finanziellen Dinge, dass sie da einen Vertrag hatten und haben dann 300.000 D-Mark in der zweiten Bundesliga verlangt, wenn sie absteigen. Ich wollte es nicht, aber ich habe es Hertha BSC zuliebe gemacht. Und dann sind die nach einem Jahr abgestiegen. Und dann kam der Präsident Roloff, so hieß der damals, kam zu mir nach Bollerding in einer Nacht- und Nebelaktion, hat mich angerufen, ob er heute mich noch besuchen kann, kam und hat gesagt, Herr Krupp, wir brauchen dringend 1,5 Millionen D-Mark.
Wollte er von Ihnen haben?
Brauchen wir dringend. Mhm. Könnten Sie uns das Darlehen geben? Ich gebe Ihnen dafür, der Vertrag war 700.000, wenn Sie absteigen in die zweite Bundesliga 300.000, gebe ich Ihnen 5 Jahre, den Vertrag verlängern wir um 5 Jahre, egal ob wir erste Bundesliga oder zweite Bundesliga sind. 5 Jahre verlängern wir zu 300.000. Dann habe ich das gemacht und dann ist Hertha, dann kam die UFA und hat die Vermarktung von Hertha BSC, die UFA wollte das machen, weil das Hauptstadt wurde und alles. Und dann sind die aufgestiegen in die erste Bundesliga und ich hatte einen Vertrag mit 300.000 D-Mark. Und in der Zwischenzeit wurden Millionenbeträge, 1,8 Millionen bezahlt für solche Dinge. Und dann hat die UFA gegen uns prozessiert, dass wir einen Erpresservertrag hätten. Und dann dann sind wir vor Gericht und UFA hat alles verloren. Weil wir rechtens waren und Roloff, der alte Präsident, wurde abgesetzt. Der hat natürlich alles bestätigt und gemacht. Und deshalb, seither haben wir nicht mehr mit Bundesliga gemacht.
War das auch ein Mann, ein Wort oder gab es da Verträge?
Das war, natürlich gab es, für solche Geschichten müssen Sie einen Vertrag haben. Aber es war ein Mann, ein Wort. Und da gab es noch einen Herrn Schickert das sind Leute, wo man sagt, da brauche ich keinen Vertrag. Ein Mann, ein Wort. Ob Roloff oder Schickert.
Sie haben gesagt, ich habe alles, was ich in meinem Leben vorhatte, erledigt. Auch das steht in Ihrer Biografie, die jetzt im April erschienen ist, hat Herr Haselborg geschrieben, Chefreporter bei der Wirtschaftswoche. Was haben Sie noch vor, Herr Krupp?
Gar nichts. Irgendwann werde ich abgerufen aus dieser Welt. Und das habe ich noch bevor. Ich habe ja schon mein Grab, ist ja schon festgelegt. Und mein Geburtsdatum steht schon im Grabstein. Ich habe ja mein Grab, Familiengrab, habe ich ja ein großes Familiengrab für meine Familie gemacht und angemacht in Bollerdingen und angelegt. Und da steht mein Name schon drin. Aber sonst habe ich nicht viel vor. Ich werde immer wieder gefragt, so wie Sie mich gefragt haben, ob wir ein Interview machen können, selbstverständlich. Und ich lasse auf mich zukommen, was ist, aber ich habe nichts Großes mehr vor. Denn es wäre fatal, dass ich mit 84 sage, ich habe das noch nicht, ich habe alles in meinem Leben gemacht, was ich machen wollte und jetzt lasse ich alles auf mich zukommen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude und viel Gesundheit dabei. Vielen Dank für den Besuch, Herr Krupp.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Attersi, und Ihnen auch weiterhin viel Erfolg.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.